Hört ihr's? Es ist Teen Camp. Ich darf den Witz bringen, ja? Meine Kinder sind Teens. ja, Moment, ich muss erstmal das Diktiergerät anmachen hier, weil auch der, der das normalerweise aufnimmt, ist heute im Urlaub. Teen Camp, richtig, beim Teen Camp. Ich schaue hier in, die Hälfte der Gesichter sind tiefenentspannt. Ihr hattet schon Urlaub. Ungebräunt. Die andere Hälfte braucht wirklich Urlaub und die dritte Hälfte ist gerade nicht da. Aber schön, dass ihr heute hier seid und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Genau, ich war letzte Woche einkaufen, bin zurückgekommen aus dem Urlaub, erstmal Sachen einkaufen und die Stadt war leer. Ich konnte direkt vorm Rewe parken. Genau, also heute sind wir ganz in Ruhe unter uns, oder? Genau, und weil wir heute in Ruhe unter uns sind, werden wir gemeinsam in die Bibel schauen und ganz viel lesen. Wir sind nämlich in unserem Bibel-Leseplan an einem Wendepunkt angekommen, in der größten Geschichte aller Zeiten. Genau, an einem Wendepunkt. Wir sind im Exil angekommen. Und die letzten beiden Tage durften wir Esther gemeinsam lesen. Also zumindest alle die, die im Plan liegen. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, der Weg dahin zu Esther war kein leichter, oder? Jeremia, Hesekiel, auch die kleinen Propheten, Amos.
Soll ich das nehmen? Oh, ganz anders.
Spaß. Genau, also, ja. Jeremia, Hesekiel. Amos, Hosea, ich muss sagen, ich muss gestehen, das hat mir ein bisschen auf den Magen geschlagen. Wir haben in den letzten beiden Monaten ungefähr 150 Kapitel Untergangs- und Strafandrohung von Gott an sein Volk gelesen. Und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen erleichtert, als Juda dann endlich im Exil war, der Tempel war zerstört und keiner mehr übrig, der gewarnt werden musste. Okay, lacht nicht, ich meine das nicht böse. Ich meine, ich freue mich natürlich überhaupt nicht, dass es so weit kommen musste, dass Israel ins Exil musste und alles, was bis dahin nötig war. Aber ich meine, ich wusste ja schon vorher, dass es so kommen würde. Und nach den 150 Kapiteln Warnung und Androhung war ich dann doch ein bisschen froh, dass Warnung und Androhung vorbei ist. Und wir uns im Exil in aller Ruhe auf die Rückkehr von Israel vorbereiten können. Und ich habe gehört, dem einen oder dem anderen von euch ist es so ähnlich ergangen. In der Zeit, als ich getauft wurde, um die Zeit rum, habe ich die Bibel gelesen. Ich habe vorne angefangen, wie es sich gehört, und ich war ungefähr in Jesaja. Und als ich dann getauft wurde, also hat mir ein Bruder gesagt, hör mal, überspring erstmal Hesekiel. Das ist zu heftig. Und ich glaube, der Bruder hatte Angst, dass diese doch recht grafische Ausdrucksweise von Hesekiel oder die Heftigkeit von dem, was da drin ist, dass mich das abschrecken würde. Nun gut, wer mich kennt, weiß, diesen Rat habe ich nicht befolgt. Klar. Aber vielleicht hast du auch mal einen Rat in diese Richtung bekommen. Lies ein bestimmtes Buch der Bibel nicht. Levitikus, das ist zu langweilig. Hesekiel, das ist zu heftig. Offenbarung ist zu kompliziert. Das hohe Lied der Liebe, das ist zu, ich sag mal, zu reif. Lies mal lieber die Evangelien. Vielleicht hast du sogar schon mal einen solchen Rat gegeben an jemanden. Wenn das so ist, Entschuldigung, hast du wirklich kompletten Unsinn erzählt. Jedes Buch der Bibel ist wichtig. Und vielleicht verstehst du beim ersten Mal lesen nicht komplett oder vielleicht auch nur ganz wenig, wovon dieses Buch handelt. Vielleicht ist das Buch wirklich schwierig zu lesen. Aber wenn du dich in die Geschichte, die da drin steht, hineinarbeitest, dann wirst du unten Gottes Herz finden. Und Gottes Herz ist Gold. Und wenn du es nicht tust, wenn du dem aus dem Weg gehst, dich hineinzuarbeiten in ein Buch wie Hesekiel, dann wirst du ein Stück von Gottes goldenem Herz verpassen. Und manche Botschaften, die wir in der Bibel lesen, wirken jahrelang in uns, ohne dass wir sie verstehen. Aber am Ende bewirken sie etwas. Und am Ende nehmen sie oder helfen sie mit, dass wir fest und unerschütterlich in seine Ewigkeit eingehen können. Also, wenn du dem Bibelleseplan nicht folgst und es Bücher gibt, vor denen du dich scheust und die du noch nie gelesen hast, ja, wenn du dem Bibelleseplan folgst, kein Problem. Dann wirst du es wenigstens dieses Jahr lesen. Aber falls du dem Bibelleseplan nicht folgst und es ein Buch gibt, was du noch nicht gelesen hast, fordere ich dich heute auf. Lies als nächstes genau dieses Buch. Lern Gott richtig kennen. Ein Beispiel aus unseren 150 Kapiteln des Durchhaltens. Wenn du dem Bibelleseplan gefolgt bist, dann hast du die Propheten im Verlauf von 8 Wochen durchgelesen. Und es ist dir lang vorgekommen, das kann ich dir garantieren. Und du freust dich jetzt im Rückblick, dass du durchgehalten hast. Aber ist dir bewusst, dass Gott, je nach Zählung, ja, je nachdem wann der erste Prophet war, zwischen 210 und 260 Jahre lang durch seine Propheten auf sein Volk eingeredet hat, um sie davon zu überzeugen, doch den richtigen Weg zu wählen, zurückzukehren? Damit er den Tempel nicht zerstören muss. Also 210 bis 260 Jahre vom ersten Prophet bis zur Zerstörung des Tempels. Zwischen Obadja und Joel und der Zerstörung von Jerusalem liegen 10 Generationen, 15 Könige. Ich würde mich wundern, wenn es einen unter uns gibt, der auch nur einen Vornamen seiner Verwandten aus dem Jahr 1800 kennt. Du liest Jeremia in 2 Wochen und es kommt dir lang vor. Und du hast den Eindruck, eigentlich wiederholt sich doch ganz viel. Warnungen, Strafandrohungen. In Wirklichkeit hat Jeremia 50 Jahre lang auf sein Volk eingepredigt und hat sie gewarnt und hat gesagt, kehrt doch um. 50 Jahre ringen von Gott um sein Volk, um sie davon zu bewahren, dass es so weit kommt. An den Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind. Die Propheten zeigen nicht 247 Kapitel lang. Ja, wir haben einiges noch nicht gelesen. Jesaja kommt erst November, Dezember. Die Propheten zeigen nicht 247 Kapitel lang, wie hart und strafend Gott ist. Wenn das dein Eindruck ist, hast du nicht gut gelesen. Nein, Gott schiebt über 200 Jahre lang das Unvermeidbare hinaus, um seinem Volk eine Chance zu geben. Glaubst du nicht, Gott wusste auch, wie es am Ende ausgeht? Mit der Verbannung und allem? Natürlich wusste Gott es. Er hat es angekündigt. Im 3. Mose 26 kündigt er die Verbannung an.
Ist das 3. Mose 26?
Er sagt: Die übrig gebliebenen von euch werde ich in den Ländern eurer Feinde verzagen lassen. Im 5. Mose 30 kündigt er die Rückkehr an. Er sagt, wenn du umkehrst zum Herrn deinem Gott, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern. In den 5 Büchern Mose wusste Gott schon und hat es schon verkündet, was passieren wird. Wir sehen in Jeremia an verschiedenen Stellen, zum Beispiel Jeremia 19 oder in Jeremia 32, wie es damals in Jerusalem ausgesehen hat. Auf den Dächern der Häuser wurde dem Baal geopfert, heißt es da. Und das ist vielleicht ein bisschen übertriebene Darstellung, aber das ist das, was Gott gesehen hat, wenn er auf sein Jerusalem geguckt hat. Wir können lesen, und ich erspare euch das, das als KI-Bild zu generieren, in Jeremia 19 auch, dass die Israeliten ihre Söhne und Töchter im Feuer als Opfer verbrannt haben. Glaubt ihr, durch ein solches Volk können alle Menschen der Erde geheiligt werden? Gott wusste genau, dass sein Volk Israel durch diese demütigende Erfahrung der Verbannung gehen musste, damit sie wirklich verstehen, dass das Ganze kein Spiel ist, was wir hier machen, sondern dass es wirklich ernst ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum hat Gott so lange gewartet? Warum hat Gott 10 Generationen lang zugeschaut, bevor er das Unvermeidliche gemacht hat? Und jetzt kommen wir bei den Propheten an und sehen Gottes Geduld. Weil was sagt Gott? Und wir können es lesen in Hesekiel. Wir haben es gelesen. Gott sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod der Gottlosen? Spricht Gott der Herr. Und ich fiel mir daran, dass sie sich bekehren von seinen Wegen. Dass er sich bekehrt von seinen Wegen und lebt. Oder Hesekiel 18, Vers 32. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Und nochmals. Ezekiel 3, Vers 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um von euren bösen Wegen. Und wer auch immer sagt, die Propheten zeigen Gottes hartes Herz, hat nicht wirklich verstanden. Mehr als 200 Jahre lang hat Gott versucht, das Unvermeidbare hinauszuschieben, weil er keinen Gefallen am Tod des Gottlosen hat. Die Propheten sind der größte Beweis für Gottes Geduld, für Gottes Langmut. Dafür, wie hartnäckig der für Gott kämpft, dass wir doch zu ihm kommen können, auch wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind. Die sind für uns ein Symbol darauf, dafür, dass wir darauf hoffen können, dass er auf unsere Umkehr wartet, wenn wir falsch unterwegs sind. Und wenn du das nicht verstanden hast, nachdem du durch bist, dann lies die Propheten nochmal. Dann lies die Propheten nochmal, nicht erst nächstes Jahr. Ich glaube, du wirst die Geschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen als beim ersten Mal. Okay, lange Einleitung, oder? Ihr merkt schon, das ist heute keine gewöhnliche Predigt. Mit drei Punkten, Einleitung, Fazit. Ist auch gut so. Wir sind nämlich bei einem Buch angekommen, das heißt Esther. Und in der Predigt sind wir also jetzt auch an dieser Stelle in der Verbannung angekommen und dem, was dort passiert. Und ich nehme euch mit auf eine Art kleine Gute-Nacht-Geschichte über Könige, über Angst, über Mut und wie ein kleiner Glaube eine große Auswirkung haben kann. Und das Titel der Predigt ist das Buch Esther, die Rettung kommt durch Gott oder kleiner Glaube, große Auswirkung. Das Buch Esther ist eine kurze, aber starke Geschichte von einer starken Frau, durch die Gott in der babylonischen, beziehungsweise genauer in der persischen Verbannung Rettung für sein ganzes Volk gebracht hat. Gott rettet sein ganzes Volk durch eine einzige Frau vor der kompletten Auslöschung. Und dieses Buch hat ein paar erstaunliche Fakten, die es wirklich abhebt auch vom Rest. Zuerst, es ist ganz offensichtlich, dass sich dieses Buch um Gott dreht, von Anfang bis zum Ende. Aber Gottes Name wird kein einziges Mal genannt. Das ist schon erstaunlich. Ich habe gehört, das Buch ist total umstritten bei den Juden. Die sagen so, ist das wirklich Gottes Kanon? Ist das wirklich Gottes Wort? Weil in dem Buch geht es um Politik, es geht um Intrigen am persischen Hof, es geht um Festmähler. Aber es gibt keine direkte Offenbarung von Gott. Es gibt kein offensichtliches Wunder durch Gott. Und es gibt keine Referenzen zum mosaischen Gesetz. Und so hat dieses Buch Esther irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Außerdem, Xerxes der Erste, den man auch Ahasveros nennt, ja, der König aus dem Buch, das ist übrigens der König aus dem Film 300. Das ist der persische König, der gegen den griechischen König Leonidas gekämpft hat. Dieser Xerxes der Erste hat 486 bis 665 gelebt und damit mindestens 50 Jahre nach dem Ende der 70-jährigen Verbannung. 50 Jahre nach der Rückkehr der ersten Juden aus der Verbannung. Die ist nämlich unter Kyros 538 passiert. Das heißt, wenn man sich so recht überlegt, Mordechai und Esther gehören zu den Juden, die unter Kyros nicht zurückgegangen sind, sondern die in Persien geblieben sind. Erstaunlich, oder? Esther ist also nicht nur eine mächtige Geschichte von der Rettung eines ganzen Volkes, aber, was ich heute herausarbeiten möchte, es ist Eine Geschichte davon, dass ein kleines bisschen Glaube, vielleicht, wenn du nicht mal selbst an dich glaubst, durch Gott einen großen Unterschied machen kann. Und damit eine Geschichte, von der ich finde, dass sie für uns heute auch sehr inspirierend ist. Genau, also in dem Buch geht es um zwei Juden, Esther und Mordechai. Das sind ganz normale Menschen im Prinzip. Ich würde sagen, von ihrem Naturell her sind sie nicht die mutigsten. Aber im entscheidenden Moment haben sie ihr Leben riskiert und haben auf Gott vertraut und Gott hat einen riesigen Segen durch sie gebracht. Und so ist es manchmal. Vielleicht sind wir von unserem Naturell her nicht die mutigsten, aber wenn wir an der richtigen Stelle Glauben beweisen, kann Gott großen Segen dadurch bringen. Kleiner Glaube, große Auswirkung. Also, wo waren Esther und Mordechai nicht mutig? Wir lesen ein bisschen gemeinsam aus dem Buch. Beginne Esther 2. Es war ein jüdischer Mann in der Festung Susa, der hieß Mordechai. Ein Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter. Ein bisschen mein Blättern optimieren hier. Und er war ein Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, eine Tochter seines Oheims, das heißt, soweit ich das verstehe, Onkel. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter und sie war ein schönes und hübsches Mädchen. Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahm sie Mordechai als Tochter an. Okay, wer von euch weiß noch, wer Shimi war? Shimi war ein Verwandter von Saul. Das ist der, der David mit Steinen beworfen hat. Könnt ihr euch erinnern? Als David vor Absalom geflohen ist, ist er ausgezogen in Schimpf und Schande. Und Shimi ist neben ihm hergelaufen, neben dem Weg hergelaufen, hat ihn mit Steinen beworfen und hat ihn verflucht dafür, dass er der Nachfolger seines Verwandten Saul war. Genau, so klein ist die Welt. Also jetzt sehen wir die Nachfahren von Shimi in Susa. Als nun das Gebot und das Gesetz des Königs bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden in die Festung Susa, in die Obhut Hegais, wurde auch Esther in des Königspalast geholt, in die Obhut Hegais des Hüters der Frauen. Aber Esther sagt ihm nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mordechai hatte ihr geboten, sie sollte es nicht sagen. Okay. Esther wird als Konkubine des persischen Königs ausgesucht. Das ist ziemlich heftig. Das wünscht man niemandem. Ich glaube nicht, dass sie oder Mordechai irgendwas zu melden hatten bei der Wahl, ob sie ausgewählt wird oder nicht. Aber hier können wir sehen, dass Mordechai wahrscheinlich nicht herausragend mutig war, weil oder dass sein Gottvertrauen vielleicht nicht wirklich total groß war. Weil er rät nämlich Esther, sich nicht zu verraten. Nicht zu verraten, dass sie ein Jude ist. Und das hebt sich komplett ab von dem, was wir zum Beispiel bei Daniel, Micha, Shadrach und Abednego sehen, die eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation war. Auch sie wurden ausgewählt, im Hof des damaligen Königs zu sein. Ja, eine ganz ähnliche Situation. Und woran verrät man sich spätestens als Jude? Beim Essen. Weil du darfst kein Schweinefleisch essen und so weiter und so fort. Also, dass Esther sich nicht als Jude verraten hat, sagt, dass sie auf jeden Fall nicht nach den jüdischen Bräuchen gelebt hat. Bräuchen und den mosaischen Geboten. Okay, aber wir sehen Besserung. Wir lesen in Esther 3. Nach dieser Geschichte erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter. Ich habe geguckt, was sind denn die Agagiter? Weil ich glaube, das ist eher sowas wie ein Schimpfwort, den verruchten Typen oder wie auch immer. Also es ist nicht ein Volksstamm. Okay, nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hatte es so geboten, aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du das Königsgebot? Das wird jetzt hier an der Stelle nicht wirklich ausgesprochen, warum er sich nicht vor ihm verbeugt. Aber wir sehen in Daniel vielleicht, dass ein echter Jude nur vor Gott kniet. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das der Grund ist, warum Mordechai sich nicht vor Haman niederknien wollte. Dass das eine kleine Geste des Glaubens war und die bringt eine unglaubliche Geschichte ins Rollen, an deren Ende das ganze Volk der Juden im gesamten persischen Reich gesegnet wird. Und das Persische Reich war damals immerhin von den Grenzen Indiens bis zu den Grenzen des heutigen Äthiopiens. Weil der Mordechai hat sich nicht gebeugt und Haman, der muss ein unglaublich arroganter und selbstverliebter Typ gewesen sein, der hat aus Wut auf diese Geste komplett überreagiert, wie wir weiterlesen. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter allen Völkern, in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihr Gesetz ist anders als das. Und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. Machst du Witze? Ich meine, ist das dein Ernst? Da kniet sich jemand nicht vor dir nieder und aus Rache überzeugst du den König, einen Völkermord zu begehen? Dieser Haman kann nicht mehr alle Latten am Zaun gehabt haben, jetzt mal ganz im Ernst. Und dieser Xerxes der Erste, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber der muss auch einen über den Durst getrunken haben, weil der hat gedacht, na, das ist eine gute Idee. Ja, hier hast du meinen Siegelring, tu damit, was dir gefällt, erlasse ein Gesetz in meinem Namen. Scheinbar war es schon zu allen Zeiten so, dass Menschen an der Macht verrückt werden und das Wohl und Wehe des Einzelnen, des Einfachen, des normalen Menschen, dass es ihnen völlig egal ist. Hat sich scheinbar zu allen Zeiten nicht geändert. Nun, und an der Stelle sehen wir jetzt, dass Esther nicht die mutigste aller Frauen war, weil Mordechai, das ist eine lustige Geschichte, finde ich, also ich musste wirklich lachen, als ich gelesen habe, Mordechai kommt mit zerrissenen Kleidern in Sack und Asche laut, weinend und klagend ans Tor und weil er deshalb nicht rein darf, so wie er gekleidet ist, schickt er nach Esther. Und was ist ihre erste Reaktion? Sie erschrickt. Da erschrak die Königin sehr und sie sandte Kleider, dass Mordechai sich anzöge und den Sack ablege. Ich musste lachen darüber. Er kommt an, er schreit, er heult, er weint in Sack und Asche und sie sagt so, oh nein, gib ihm Kleider. Nee, Esther, das ist nicht, was er gerade brauchte. Da rief Esther Hattach, einen von des Königs Kämmerern, der er diente, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das wäre, warum er so täte. Da ging Hattach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war. Auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzuwägen, wenn die Juden vertilgt würden, und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Juda angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit es Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Das heißt, er erklärt ihr dann, er zeigt ihr das Gesetz und er sagt, warum er wirklich trauert. Und das hat Esther, diese Aufforderung, geh zum König, hat Esther auf sehr nachvollziehbare Weise Angst gemacht. Da sprach Esther zu Hattach und gebot ihm Mordechai zu sagen, es muss wissen, alle Großen des Königs und des Volkes und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hereinzukommen. Ich meine wieder, was für ein König. Der Mann hat, ohne mit der Wimper zu zucken, ein Gesetz erlassen. Also erstmal ein Gesetz, dass ein ganzes Volk vernichtet werden soll. Aber er hat auch eine Hausregel aufgestellt, die sagt, dass jeder, der ihn ungefragt anspricht, sterben muss, selbst wenn es seine Ehefrau ist. Wie kommst du auf die Idee, ein Gesetz zu machen, dass du sagst, jeder, der mich ungefragt anspricht und sei es meine Ehefrau, muss sterben? Ich habe schon gesagt, der Mann kann nicht wirklich bei klarem Verstand gewesen sein. Und Esther sagt also zu Mordechai, das geht nicht. Ich kann nicht einfach so mit dem König reden, sonst muss ich sterben. Und Mordechai erinnert sie daran, dass sie auch Jude ist und dass sie sich sicherlich nicht retten kann. Und dann trifft sie eine mutige Entscheidung. Eine mutige Entscheidung, die die Welt verändert. Esther ließ Mordechai antworten, So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang. Weder Tag noch Nacht, auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen. Entgegen dem Gesetz komme ich um, so komme ich um. Und als darauf ankam, hat sich Esthers wahre Natur gezeigt. Sie hat den Entschluss getroffen, ich werde gegen das Gesetz zum König gehen und um mein Volk flehen, auch wenn es mich das Leben kostet. Und alles, was ich vorher erzählt habe, könnt ihr vergessen. Die Geschichte blickt auf Esther zurück und sie sieht in ihr eine Frau, die den Mut hatte, ihr eigenes Leben zu riskieren für ihr Volk. Der Rest ist schnell erzählt. Der König erhört Esther, er lässt Haman umbringen. Und da er zwar verrückt ist, aber nicht inkonsequent, ja, der König, hebt er das Gesetz zwar nicht auf, dass alle Juden getötet werden sollen, aber er lässt ein neues Gesetz und sagt, dass die Juden alle diejenigen töten dürfen, die sie töten wollen. Ich meine, ernsthaft, auch nicht besser als das erste Gesetz, wenn du mich fragst. Aber durch den Mut von 2 sehr einfachen, fehlbaren, menschlichen Menschen mit ein wenig Zutun von Gott wird am Ende das ganze Volk Israel gesegnet. Wir sehen im Kapitel 8, für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und Städten, an welchen Ort auch immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden. Gastmahl und Festtag und viele aus den Völkern im Lande schlossen sich den Juden an. Denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Alle Juden waren gesegnet im ganzen Reich. Ich kann mir vorstellen, dass viele von denen, die sich den Juden angeschlossen hatten, ehemalige Juden waren, die auch in der Verbannung irgendwann gesagt haben, es macht keinen Sinn. Ich sehe Gott gar nicht mehr. Warum soll ich einen Gott anbeten, den ich nicht sehe, den meine Eltern vor 3 Generationen mitgebracht haben aus einem Land, das vernichtet wurde? Und auf einmal sehen sie Gottes Wirken, leuchtend und strahlend. Wie inspirierend. Und ich meine, lass uns mal ein bisschen über Esther nachdenken. Ich meine, Esther war Königin, ja. Aber ich kann mir vorstellen, vor Gott hat sie sich ganz klein gefühlt. Wer war schon Esther, hat sie vielleicht gedacht, wer bin ich schon, dass ich Gott überhaupt gefallen kann? Ich bin eine von Gott in die Verbannung Verstoßene. Ich bin jemand, der meine wahre Identität als Jude versteckt. Ich bin verheiratet mit einem Nicht-Juden, was gegen das Gesetz ist. Schlimmer noch, ich bin verheiratet mit einem verrückten Unterdrücker meines Volkes. Ich meine, es ist nicht so, als ob sie die Wahl gehabt hätte. Ja, sie wurde wirklich da hineingezwungen. Aber wie hat Esther wohl über sich selbst in ihrer Beziehung zu Gott gedacht? Ich kann mir vorstellen, Esther hat sich schrecklich gefühlt. Will Gott überhaupt durch jemanden wie mich dienen? Kann es uns nicht ähnlich gehen? Wer bin ich schon? Ich bin noch nichts Besonderes. Ich bin nicht so schlau wie die anderen. Ich bin nicht so einflussreich. Sowieso. Ich bin doch nur ein einfacher Mann, eine einfache Frau. Ich bin gesundheitlich so angeschlagen. Was kann ich schon für einen Unterschied machen? Oder mein Glaube ist so klein im Vergleich zu den anderen. Mein Bibelwissen ist so klein im Vergleich zu den anderen. Was kann Gott schon durch mich bewirken? Warum sollte Gott schon etwas durch mich bewirken wollen? Vielleicht sind das nicht genau deine Gedanken, aber manchmal können wir uns schon so fühlen. Wer bin denn schon ich? Und Esther ist eine wunderbare Geschichte davon, dass Gott dich nicht abschreibt. Oder? Ich meine, es ist eine Geschichte davon, dass kleine Dinge mit Gott einen riesengroßen Unterschied machen können. Nochmal, wisst ihr, was der Auslöser dieser ganzen Geschichte ist? Mordechai hat sich nicht vor Haman niedergekniet. Das war alles. Was für eine winzig kleine Geste der Achtung von Gott. Es ist nicht, dass das durch irgendwas Dramatisches, Großes ausgelöst war und eine Gegenreaktion ausgelöst hat, sondern ein einziger Mann hat in einer schwierigen Situation ein kleines bisschen Glaube gezeigt. Er hat sich nicht hingekniet. Hätte er sich hingekniet, was wäre passiert? Nichts wäre passiert. Das Volk der Juden wäre nicht gesegnet worden auf die Art und Weise, wie es gesegnet wurde. Das Volk wäre nicht gestärkt worden. Viele ehemalige Juden hätten sich nicht wieder zurück auf ihren Glauben besonnen. Das ganze Volk der Juden von Indien bis Äthiopien wurde gestärkt und gesegnet. Unglaublich, durch eine kleine Geste. Was glaubst du? Was glaubst du wirklich, was Gott machen kann mit den kleinen Dingen, die du ihm geben kannst? Die Antwort ist, es gibt keine Grenzen dafür. Kleiner Glaube, große Auswirkung. Mordechai hat sich einfach nicht gebeugt. Vielleicht hat er in dem Moment eine Stimme von Gott an sich gehört. Beuge dich nicht. Und er ist einfach stehen geblieben. Wenn du auf die Stimme von Gott in dir drin hörst, dann gibt es kein Limit für das, was Gott aus dem machen kann, was du gibst. Und ich möchte euch zum Abschluss der Predigt und zur Überleitung auf das Abendmahl Jesaja vorstellen. Der hat nämlich am Donnerstag mit großer Entschiedenheit einen kleinen Schritt gemacht. Wo bist du? Steh mal auf, bitte. Darf ich dich ein bisschen vorstellen? Nee, bleib ruhig sitzen. Ich stelle dich von hier vorne vor. Ich erzähle ein bisschen über dich, wollte ich sagen. Genau. Ich habe letzte Woche von Q eine Nachricht bekommen. Hey, hast du Zeit, mit Isaiah, dem Patensohn von Andreas, die Kosten zu überschlagen? Und ich war so, bitte mit wem? Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub. Ja, was ist passiert? Andreas ist in meinem Bibelkreis. Ich denke, ich hätte mitbekommen, wenn sein Patensohn die Bibel studiert. Isaiah lebt in Savannah in den USA. Er ist gerade für 2 Monate zu Besuch. Er ist in Berlin geboren. Er ist christlich aufgewachsen. Und er hat realisiert, ich brauche Gott wirklich. Nicht nur dem Namen nach als Christ, sondern ich brauche ihn wirklich in meinem Leben. Dann hat er begonnen, für sich selbst die Bibel zu lesen. Und dann hat er Andreas aufgesucht, weil er realisiert hat, ich muss mich taufen lassen. 8 Tage lang haben Andreas und Q mit ihm in der Bibel gelesen. 8 Tage und dann war er bereit. Und ich natürlich, ich höre das, ich war erstmal ein bisschen skeptisch. Ich habe die Kosten mit ihm überschlagen, ich habe sehr schnell gemerkt. Oh, ich wollte euch ein Bild zeigen. Ich habe sehr schnell gemerkt, hier ist jemand, der ist bereit. Hier ist jemand, der ist durch und durch bereit. Wow. Ich kann euch nur sagen, geht auf ihn zu. Er ist in Berlin geboren, also spricht er Deutsch. Leider wird er nächste Woche wieder zurück nach Savannah gehen. Aber auch da gibt es eine tolle Gemeinde. Und ich möchte euch ein bisschen Anteil haben lassen an diesem kleinen Schritt, den er gemacht hat. Ja? Ich meine, es ist ein winzig kleiner Schritt. Ich kann nicht verstehen, wie jemand sagt, es sei ein Werk, die Taufe. Die Taufe ist kein Werk. Wie wir sehen, hat er sich noch nicht mal selbst getauft. Er wurde getauft. Ein ganz kleiner Schritt, ja, durch den Gott große Wunder machen kann. Einmal kurz unter Wasser und Jesaja ist ein anderer Mensch. Ist es nicht ein tolles Beispiel dafür, wie ein kleiner Schritt des Glaubens von uns durch Gott große Auswirkungen haben kann? Wer weiß, wie Gott wirken wird durch ihn in dem weiteren Verlauf seines Lebens. Aber ich bin mir sicher, Gott wird großartig wirken. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Und im 1. Johannes 5, Vers 6 bis 8, da sagt Johannes, dieser ist's. Jesus, der gekommen ist durch Wasser und Blut, also Jesus Christus, nicht im Wasser allein, wie wir gesehen haben, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Die Bibelstelle zeigt, wie Jesus Tod am Kreuz und unsere Taufe miteinander verbunden sind. Jesus kommt zu uns durch das Wasser der Taufe. Aber nicht durch das Wasser der Taufe allein, sondern durch sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Und in der Taufe kommen alle diese drei Dinge zusammen. Das Wasser der Taufe, das unser Bekenntnis dafür ist, dass wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Das Blut von Jesus, das uns von unseren Sünden reinwäscht und uns schuldlos, makellos und heilig vor Gott hinstellt. Und der Heilige Geist, den wir in der Taufe erhalten und der uns den Rest unseres Lebens leiten wird. Wir feiern jede Woche Abendmahl. Manchmal machen wir das im Bibelkreis. Am Donnerstag haben wir es direkt nach der Taufe gemacht. Und wir feiern das Abendmahl, um uns an diese Dinge zu erinnern. Die Entscheidung, die wir getroffen haben, Jesus zum Herrn unseres Lebens zu machen. Dabei steht das Brot symbolisch für den Leib von Jesus, für sein Opfer, das er am Kreuz gebracht hat, das nötig war. Und der Wein steht für das Blut, das er vergossen hat und das uns gereinigt hat, sodass wir makellos vor Gott stehen können. Was für ein Opfer hat Jesus für uns vollbracht? Und der Geist, der uns leitet, Jesus hat gesagt, durch den Geist ist er bei uns bis zum Ende der Welt, alle Tage. Lass uns daran erinnern im Abendmahl, ich bete für Brot und Wein. Großer Gott, Jesus, nie werden wir verstehen können, ich hoffe, dass wir es nie verstehen können, wie groß der Schmerz war, den du getragen hast, als du ans Kreuz gegangen bist. Es waren alle Varianten des Schmerzes zusammen. Es war der physische Schmerz, den dir die Nägel in dein Fleisch verursacht haben, ausgepeitscht zu werden. Es war der seelische Schmerz, dass in dem größten Augenblick, im wichtigsten Augenblick, alle Freunde und alle die Menschen, die du liebst und für die du ans Kreuz gegangen bist, dich verlassen haben und du alleine warst. Es war der Schmerz der Trennung von Gott, den du nicht gekannt hast, den du gefühlt hast in diesem Augenblick, stellvertretend für die Trennung, die wir fühlen, in der wir uns befinden, bevor du ans Kreuz gegangen bist für uns. Aber dein Opfer hat es ermöglicht, dass wir heute hier stehen können und dass wir, obwohl wir doch nichts Großes vollbringen können, obwohl wir uns kein Denkmal bauen können hier auf dieser Erde, das sagt, Florian war ein großartiger Mann, sondern jeder, der uns anschaut, sieht, Florian war ein ganz normaler Mann. Florian war tatsächlich ein Mann, der nicht heilig ist, der es nicht verdient hat, die Heiligkeit Gottes zu teilen. Aber doch können wir mit Zuversicht und voller Freude auf das Zukünftige, auf das Reich, was du bauen wirst, hinschauen und können uns freuen und können Vertrauen darin haben an dein Versprechen, dass wir mit dir da sein werden, Gott. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich bete dafür, dass du jeden Einzelnen, der hier ist und der heute hier das Abendmahl zu sich nimmt, bewegst und dass du uns erinnerst daran, an das Opfer von dir, Jesus, was nötig war und an das große Versprechen, was du uns gibst. Und daran, dass wir den Geist in uns tragen, dass wir bestimmt sind, durch dich große Dinge zu machen mit dem Kleinen, was wir beitragen können. Ich danke dir für deinen unfassbaren, perfekten, göttlichen Plan. Bet in Jesu Namen. Amen.